Kennst du das Gefühl, dass du eigentlich genau weißt, was für dich gut wäre und was du eigentlich tun möchtest, aber du wie ferngesteuert etwas ganz anderes tust und dich trotzdem immer wieder selbst ausbremst? Du schiebst auf, du zweifelst an dich, du traust dich nicht sichtbar zu werden oder reagierst manchmal viel stärker, als es für die Situation passend ist. Diese Folge sprechen wir darüber, was das Konzept des inneren Kindes aus neurobiologischer Sicht wirklich ist und warum dieses innere Kind bis heute Einfluss auf dein Denken, Fühlen und Handeln hat. Du erfährst, warum dein Gehirn alte Schutzstrategien immer wieder aktiviert, weshalb Trigger so intensiv sein können und warum mit dir eigentlich nicht falsch ist. Außerdem zeige ich dir, wie nachhaltige Veränderung möglich wird und warum dein Nervensystem dabei eine entscheidende Rolle spielt. Wenn du dich oft fragst, warum kann ich nicht einfach machen, was ich mir vornehme? Was stimmt eigentlich nicht mit mir? Dann ist diese Folge genau für dich. Hier ist Echo der Zukunft, dein Podcast, um endlich sicher sichtbar zu werden und der Welt deine Einzigartigkeit zu schenken. Ich bin Lubinka, deine Begleiterin auf dem Weg aus der inneren Blockade hin zu echter, sicherer Sichtbarkeit. Du bist nicht hier, um dich klein zu halten oder auf die Bremse zu stehen. Die Welt braucht dich nicht angepasst, sondern so, wie du wirklich bist. Lass uns gemeinsam deine innere Fesseln lösen. Deine Zukunft beginnt jetzt. Hast du schon mal von dem Konzept von inneren Kind gehört? Und hast du dich schon mal gefragt, was genau mit diesem Konzept eigentlich gemeint ist? Viele Menschen hören diesen Begriff innere Kind und verbinden es automatisch mit Erinnerungen aus der eigenen Kindheit. Die meinen, das ist das, was schon von Jahrzehnten passiert ist und was schon längst vergessen ist. Es ist vergangen und vergessen und wie wenn es nie passiert ist. Also es hat gar keine Wirkung mehr auf mein Leben heute. Das ist das, was viele Menschen denken und sogar auch überzeugt sind. Doch aus neurobiologischer Sicht ist das innere Kind weit mehr als nur eine Sammlung von Erinnerungen. Denn es handelt sich nicht einfach um ein Fotoalbum aus deinem Kopf. Es handelt sich auch nicht auf eine bloße Fantasie. Und es ist auch kein spirituelles Konzept. Es handelt sich um ein komplexes Zusammenspiel aus Erinnerungen, Emotionen und neuronalen Mustern, die bis heute in dein Leben wirksam sind. Das, was wir als innere Kind bezeichnend sind neuronale Netzwerke, die in Situationen entstanden sind, die für ein Kind oder eine Jugendliche zu viel Schmerzen bedeutet haben. In diesen Netzwerken sind emotionale Erinnerungen, Körperzustände, Bindungserfahrungen und Überzeugungen gespeichert. Sie sind teilweise von anderen Bereichen des Gehirns abgekapselt und bleiben in der Zeit bestehen, in der sie diese Erfahrungen gesammelt haben. Deshalb beeinflusst deine Kindheit nicht nur, wie du dich an deine Kindheit erinnerst. Sie beeinflusst, wie du heute denkst, wie du heute fühlst, wie du heute Entscheidungen triffst, wie du heute Beziehungen gestaltest und auf Herausforderungen in deinem Leben reagierst. Manchmal reagieren wir wie zwei verschiedene Menschen. Vielleicht kennst du auch diese Situationen, wo du möchtest sichtbar werden, du möchtest einen Beitrag veröffentlichen oder du möchtest vielleicht für dich selbst einstehen, für deine Bedürfnisse, für deine Wünsche, du möchtest dich einen neuen Schritt wagen und gleichzeitig taucht etwas anderes in dir auf. Zweifel, Angst, Aufschieben, Selbstkritik. Plötzlich erscheint alles zu schwierig zu sein, zu gefährlich, zu riskant. Dann fragen sich viele Menschen, was stimmt eigentlich nicht mit mir? Und die Antwort lautet, gar nichts. Das, was du erlebst, sind gerade die unterschiedlichen inneren Anteile, die gleichzeitig aktiv sind. Ich möchte dir die Modell von der Ego-States-Therapie vorstellen. Die Ego-States-Therapie geht davon aus, dass wir nicht aus einer einzigen einheitlichen Persönlichkeit bestehen. Vielmehr besteht unser inneres Erleben aus verschiedenen Zuständen oder Anteilen. Und man könnte sagen, unser Inneres ähnelt eher einem Team als einer einzelnen Person. Ich persönlich liebe sehr diese Art von der Arbeit, weil es bringt eine Entlastung. Das heißt nicht, ich als Ganze bin ich falsch oder bin ich fehlerhaft oder bin ich diejenige, die nicht gut genug ist, sondern gibt uns die Möglichkeit von Distanzierung, gibt uns die Möglichkeit, uns zu selbst betrachten in unserem Inneren. Dieser Anteil, also wenn ich sage nicht ich, sondern dieser Teil von mir hat Gefühl, nicht gut genug zu sein, kann ich in der Kontakt mit diesem Teil gehen. Es gibt uns eine andere Möglichkeit, im Handel zu kommen. Und darum schätze ich sehr diese Art von der Arbeit. Und wenn wir uns als ein Team vorstellen, dann können wir diesem Team jede einzelne Mitglieder eine unterschiedliche Stimme geben, unterschiedliche Aussehen, unterschiedliche Aufgabe. Und jeder dieser Teammitglieder hat andere Bedürfnisse, andere Gefühle, andere Strategien durch das Leben entwickelt. Und genau diese Vielfalt, die wir in uns tragen, ist etwas, was uns ermöglicht, auch, uns auch weiter zu entwickeln. Weil kein Anteil in uns ist gegen uns. Jeder Anteil ist entstanden eigentlich, um uns zu schützen, um unser Überleben zu sichern. Und wie schon gesagt, in unserem Team gibt es unterschiedliche Stimmen, Bedürfnisse, Gefühle und Strategien. Zum Beispiel, es gibt einen mutigen Anteil. Dann gibt es eine Perfektionistin. Dann gibt es eine Kritikerin, einen fürsorglichen Anteil, einen antreibenden Anteil, einen verletzten Anteil, einen ängstlichen Anteil. Es gibt vielleicht einen rebellischen Anteil. Es gibt vielleicht einen Anteil, der sehr anpassungsfähig ist, der sehr feinfühlig ist. Jeder dieser Anteil verfolgt ein bestimmtes Ziel. Dieses Ziel, auf welches sie eigentlich entstanden sind. Manche möchten schützen, manche möchten verbinden, manche möchten Leistung erbringen und manche möchten Schmerz vermeiden. Von außen sieht das manchmal sehr widersprüchlich aus, weil einer möchte sich weiterentwickeln und einer möchte sich zurückziehen und sich verstecken. Aber eigentlich im Innerlich ergibt es immer einen Sinn. Ihr stellt dir vor, dein Inneres, alle diese Anteile wären ein Bus. Also alle diese Anteile sitzen in einem Bus. Du sitzt nicht immer selber an der Steuer. Du als erwachsene, bewusste, selbstwirksame Anteil. Sondern manchmal übernimmt die Mutige das Lenkrad. Dann fühlst du dich stark, klar und handlungsfähig. Manchmal sitzt die Kritikerin an der Steuerrad. Dann findest du plötzlich tausende Gründe, warum etwas noch nicht gut genug ist. Und manchmal übernimmt eine verletzte Anteil das Steuer, dann fühlt sich eine kleine Kritik plötzlich wie eine Katastrophe an. Der entscheidende Punkt, der Bus fährt zwar immer weiter, doch je nachdem, wer gerade lenkt, fühlt sich die Welt völlig anders an. Warum entstehen diese inneren Anteile? Aus neurobiologischer Sicht organisiert das Gehirn Erfahrungen. Es speichert nicht nur Fakten. Unser Gehirn speichert auch unsere Gefühle, unsere Körperempfindungen, unsere Überzeugungen, unsere Handlungsmuster, unsere Schutzstrategien. Wenn ein Kind beispielsweise immer wieder erlebt, ich werde kritisiert, wenn ich Fehler mache, dann entwickelt das Gehirn Strategien, um mit dieser Situation umzugehen. Vielleicht entsteht ein perfektionistischer Anteil, vielleicht entsteht ein ängstlicher Anteil, vielleicht ein besonderer angepasster Anteil oder alle drei gleichzeitig. Diese Zustände werden im Nervensystem gespeichert. Je häufiger sie aktiviert werden, desto stabiler werden die dazugehörigen neuronalen Netzwerke, die dabei entstehen. Man könnte sagen, das Gefühl baut für jede häufige Genussstrategie eine eigene Autobahn. Je öfter sie befahren wird, desto leichter wird sie erreichbar. Je öfter wir auf diesem Autobahn gehen, desto breiter, stabiler werden diese Autobahnen, desto selbstverständlich wird für uns sein, diese Autobahn zu benutzen. Darüber haben wir, glaube ich, auch in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen. Wenn du darüber mehr erfahren willst, dann hör nochmal in der letzten Podcast-Folge nach. Dann wird dir dann das, was wir jetzt hier erzählen, viel mehr klarer. Was ist das innere Kind aus neurobiologischer Sicht? Viele Menschen stellen sich das innere Kind als eine kleine Mädchen oder eine kleine Junge vor. Für Visualisierung ist das richtig so. Und das ist als Bild sehr hilfreich. Neurologisch betrachtet handelt es sich jedoch um etwas ganz anderes. Das innere Kind ist ein neuronales Netzwerk, das sich zusammensetzt aus emotionalen Erinnerungen, aus frühere Bindungserfahrungen, aus Körperreaktionen und aus Überlebensstrategien. Diese Netzwerke haben sich in meiner Zeit aufgebaut, in der das Gehirn noch nicht über die Fähigkeiten einer Erwachsenen verfügte, wie zum Beispiel Selbstreflexion, Impulskontrolle, Perspektivewechsel, emotionale Regulation und die Fähigkeit, Situationen realistisch einzuordnen. Ein Kind kann Situationen nicht so einordnen wie ein erwachsener Mensch. Er zieht andere Schlüsselfolgerungen aus der Situation. Zum Beispiel, wenn die Mama überfordert ist, sagt er nicht, hey, Mama ist überfordert, sondern kann sagen, Mama ist so, weil mit mir etwas nicht stimmt. Oder wenn die Papa keine Nähe zulassen kann, kann das Kind aus dem verstehen, ich bin nicht liebenswert für meinen Vater. Er ist so, weil ich bin so, nicht gut genug. Diese früheren Überzeugungen werden oft nicht bewusst erinnert. Wenn wir heute uns fragen, wieso fühle ich mich nicht liebenswert? Wir können mit unserer bewussten Erinnerung nicht zurück auf diese Situation kommen. All das, was wir damals erlebt haben, wird dann in unserem Körper gespeichert, als eine Körperempfindungen. Und das heißt, dass sie häufig über körperliche Empfindungen, spontane, emotionale Reaktionen oder einfach innere Spannungszustände sich zeigen. Oft tauchen sie ganz plötzlich auf, ohne dass wir das sofort klar ist, woher sie eigentlich kommen. Genau deshalb wirken sie so intensiv und manchmal auch sehr schwer zum Kontrollieren. Das sind einfach nur die Körperreaktionen, auf welche wir gar keine bewusste Erklärung haben und darum sagen wir auch oft für uns in solchen Momenten, dass etwas mit uns nicht stimmt. Weil man kann sich diesen körperlichen Zustand nicht mit dem bewussten Verstand erklären. Viele Menschen erleben Situationen, in denen sie das Gefühl haben, überzureagieren. Auch wenn es ihnen im ersten Moment vielleicht gar nicht bewusst ist, sondern sich vielleicht echt im Nachhinein so anfühlt. Zumindest erscheint es ihnen so, wenn sie ihre Reaktionen später reflektieren und feststellen, dass die Intensität ihren Gefühlen in keinem offensichtlichen Verhältnis zur aktuellen Situation stand. Eine Kritik, die sehr sachlich gemeint war, kann plötzlich eine sehr starke emotionale Reaktion auslösen. Eine Ablehnung, selbst wenn sie nur indirekt wahrgenommen wird, kann tiefgehende Gefühle vorherrufen. Eine Nachricht, die unbeantwortet bleibt, kann Unsicherheit verstärken. Ein enttäuschter Blick kann als persönlicher Angriff interpretiert werden, obwohl er möglicherweise ganz eine andere Ursache hat. In solchen Momenten entstehen oft intensive Gefühle, die sich kaum kontrollieren lassen und den gesamten inneren Zustand dominieren. Scham kann sich ausbreiten und das Gefühl verstärken, nicht gut genug zu sein. Es taucht dann Angst und das Bedürfnis, sich auszulösen, sich zurückziehen und sich zu schützen. Wut kann entstehen und sich gegen anderen und gegen sich selbst richten. Hilflosigkeit kann sich einstellen und das Gefühl vermitteln, der Situation ausgeliefert zu sein. Was passiert eigentlich hier? Die Amygdala, das Alarmsystem des Gehirns, erkennt blitzschnell Ähnlichkeiten zu früheren Erfahrungen, oft noch bevor du bewusst wahrnimmst, was gerade eigentlich passiert. Sie arbeitet dabei wie ein Frühwarnsystem. Sobald sie etwas entdeckt, das auch nur entfernt an eine frühere bedrohliche oder schmerzhafte Situation erinnert, schlägt sie Alarm. Dabei geht es nicht um eine genaue Analyse, sondern um Geschwindigkeit und Schutz. Lieber einmal zu viel reagieren als einmal zu wenig, so lautet das Prinzip unserer Amygdala. Sie unterscheidet nicht so besonders gut zwischen das, was passiert ist jetzt, heute und das erinnert an damals. Dadurch wird eigentlich ein alter Zustand aktiviert, bei dem nicht einfach nur eine einzelne Erinnerung im Bewusstsein tritt, sondern viel mehr passiert, dass die gesamte dazugehörige Netzwerk aus Gefühlen, Körperreaktionen, Gedanken und Schutzstrategien gleichzeitig reaktiviert wird, sodass man sagen könnte, das Nervensystem gewissermaßen eine alte Datei öffnet und sie so behandelt, als wäre sie erst gerade jetzt entstanden, dass sie gerade jetzt passiert. Viele von uns haben schon erlebt, dass wir überreagieren und sie danach fragen, eigentlich wusste ich, dass es das, was sie gesagt hat, dass diese Kritik nicht so schlimm ist. Und trotzdem könnte nicht anderes reagieren. Und wenn ich sowas höre, das ist für mich ein sehr wichtiger Hinweis. In solchen Momenten passiert etwas Alltägliches eigentlich. Unser präfrontaler Kortex wird teilweise herunterreguliert. Der Bereich, der zuständig ist für Reflexion, Einordnung, Perspektivewechsel, Selbstregulation, Mitgefühl für die bewusste Handlung. Je stärker das Alarmsystem aktiviert wird, desto schwieriger wird es, auf diese Fähigkeiten zuzugreifen. Deshalb fühlen sich manche Reaktionen später wirklich fremd an. Die erwachsene Frau war in solchen Momenten nicht weg. Sie war nur vorübergehend schlecht erreichbar. Ein anderer Anteil hatte das Steuerrad übernommen. Warum innere Kindarbeit so wirksam ist? Ein häufiges Missverständnis lautet: Innere Kindarbeit bedeutet, in der Vergangenheit zurückzugehen. Das eigentliche Ziel besteht jedoch darin, einen anderen Zugang zu den eigenen inneren Prozessen zu entwickeln, bei dem nicht das wiederholte Durcherleben alter Verletzungen im Vordergrund steht, sondern die bewusste Ermöglichung neuen Erfahrungen für das Nervensystem, die langfristig zu einer Veränderung führen kann. Dabei geht es weniger darum, vergangenen Wunden immer wieder anzuschauen und zu analysieren, sondern vielmehr darum, dem Gehirn Gelegenheit zu bieten, neue Muster zu bilden und alternative Reaktionen zu erlernen, die sich sicherer und stimmiger anfühlen. Das Gehirn bleibt ein Leben lang veränderbar. Und genau diese Fähigkeit zur Anpassung und Weiterentwicklung wird als Neuroplastizität bezeichnet. Und dadurch wird es möglich, bestehende neuronale Verbindungen zu erweitern und auch neue zu erschaffen. Durch neue Erfahrungen können sich nicht nur neue Verbindungen im Gehirn entwickeln, sondern auch neue Bedeutungen können entstehen, sodass die bisherige Interpretationen ergänzen oder verändern können. Und dadurch können neue Reaktionen und ein tieferes Gefühl von Sicherheit in unserem eigenen Erleben entstehen können. Das verletzte innere Kind benötigt daher nicht in erster Linie eine Vielzahl weiterer Erinnerungen an das, was geschehen ist, sondern von allem neue, korrigierende Erfahrungen, die dem Nervensystem zeigen, dass heute andere Möglichkeiten bestehen als damals. Einer der spannendsten Bereiche der modernen Neurobiologie ist die sogenannte Gedächtnisrekonsolidierung, ein Prozess, der unser Verständnis davon, wie Erinnerungen im Gehirn gespeichert und verändert werden können, grundlegend erweitert hat. Lange Zeit ging man davon aus, dass Erinnerungen nach ihren Entstehung stabil und unveränderlich im Gehirn abgelegt werden und lediglich wieder abgerufen werden können, ohne dabei, wenn wir sie abrufen, sich selbst verändert zu werden. Heute wissen wir jedoch, dass Erinnerungen keineswegs statisch sind, sondern in einem dynamischen Zustand befinden, der es ermöglicht, sie unter bestimmten Bedingungen zu verändern. Wenn eine Erinnerung aktiviert wird, tritt sie in einen vorübergehenden instabilen Zustand ein, indem sie so formbar wird, somit die Möglichkeit besteht, sie zu aktualisieren, zu erweitern und sogar neu zu bewerten. In diesem Zustand kann das Gehirn neue Informationen integrieren, wodurch sich die ursprüngliche Bedeutung der Erinnerung verändern kann, ohne dass sie vollständig gelöscht wird. Genau in diesem Mechanismus liegt die Grundlage vieler der therapeutischen Veränderungen, dass es möglich wird, die alte emotionale Muster nicht einfach zu verändern, sondern sie durch die neue Erfahrung zu ergänzen und neu einzuordnen. Dabei geht es nicht darum, die Vergangenheit auszulöschen oder ungeschehen zu machen. Das geht nicht. Sondern es geht vielmehr darum, dem Gehirn die Erfahrung zu ermöglichen, dass es heute andere Handlungsmöglichkeiten und Bewertungen gibt als damals. Wie bei einem alten Navigationsgerät, das lange Zeit nur eine einzige Route konnte und dich immer wieder über denselben Weg geführt hat. Durch neue Erfahrungen lernt es nach und nach alternative Strecken kennen und beginnt dich anders zu leiten. Auf diese Weise kann sich die innere Wahrnehmung verändern, sodass die alte Geschichte zwar weiterhin existiert, jedoch nicht mehr die einzige Perspektive darstellt, aus der heraus wir unser Leben interpretieren. Ein Beispiel dafür ist meine Kundin Elena. Sie hat sehr früh als Kind gelernt, dass sie nur dann Anerkennung bekommt, wenn sie alles perfekt macht. Wenn sie perfekte Note hat, wenn sie perfekt angezogen war, wenn sie sich perfekt gegenüber anderen Menschen gezeigt hat. Und heute merkt sie, dass sie sich ständig unter den Druck setzt und Angst hat, Fehler zu machen. Durch neue Erfahrungen kann sie jedoch Schritt für Schritt erkennen, dass sie auch ohne Perfektion wertvoll ist. Und sie hat begonnen, sich selbst immer mehr mit mehr Verständnis und Mitgefühl zu begegnen. Das, was passiert ist oder passieren könnte, ist für die viele Frauen sehr überraschend. Der innere Druck lässt nach, Entscheidungen fühlen sich viel leichter an und sie trauen sich zunehmend Dinge auszuprobieren, ohne sich sofort zu verurteilen, wenn sie nicht fehlerfrei sind. Das innere Kind ist nicht einfach die Vergangenheit. Es ist die Art und Weise, wie vergangene Erfahrungen bis heute in deinem Nervensystem gespeichert sind. Innere Anteile sind nichts Fehlerhaftes in uns und kein Zeichen dafür, dass mit dir etwas nicht stimmt. Innere Anteile sind Anpassungen, Lösungsversuche, Schutzstrategien. Viele von ihnen haben einmal geholfen zu überleben. Es gibt aber nicht nur schmerzhafte, im Traum entstandene Anteile. Es gibt auch viele ressourcenreiche Teile in dir. Anteile, die Kraft, Klarheit, Mut, Kreativität, Vertrauen und Verbindung in sich tragen. In meiner Arbeit beginnen wir genau dort. Wir finden zuerst die stärkenden Anteile, weil diese stärkenden Anteile sind diejenigen, die dich durch deine gesamte Heilungsreise tragen. Und die sind unglaublich wertvoll. Die geben dir Stabilität, die es braucht, um auch verletzte Anteile sicher zu begleiten. Doch manche Anteile, die Schutzstrategien in sich tragen, passen heute nicht mehr zu deinem Leben, das du heute führen möchtest. Und der erste Schritt ist eigentlich überhaupt nicht, jetzt diese inneren Anteile loszuwerden. Der erste Schritt besteht darin zu verstehen, wer gerade das Steuer übernommen hat und warum. Denn erst wenn wir erkennen, auf welche inneren Anteile wir handeln, entstehen die Möglichkeiten, bewusste neue Erfahrungen zu machen. Und genau dort beginnt auch nachhaltige Veränderung. Aber wie gelangen wir überhaupt so tief in diese inneren Zustände herein, dass echte Veränderung möglich wird? Genau diese Frage widmen wir uns in der nächsten Folge. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du das Gefühl hast, dass sie auch anderen Frauen helfen könnte, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst und so verpasst du keine neue Folge mehr. Und wenn du eine Freundin, Kollegin oder eine Schwester hast, die auch selbst oft in der Weg sich steht und gerade mit Selbstzweifel kämpft, dann leite ihr diese Folge gerne weiter. Vielleicht ist genau der Impuls, den sie gerade heute braucht, um sich besser zu verstehen, anstatt sich selbst zu bekämpfen. Danke, dass du hier bist und mich auf diesem Weg begleitest. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Dort erzähle ich dir mehr über Hypnose und wie Veränderung in diesem Zustand möglich ist. Bis zur nächsten Folge von Echo der Zukunft, deine Lubinka.